Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Konrad Paul Liesmann. Hass, das ist die Kehrseite der Liebe, sagt Konrad Paul Liesmann bei seinem Eröffnungsvortrag des 25. Philosophicum Lech. Und wenn dem so ist, dass dem Hass seine Liebe vorausgeht, eine Liebe, die sich im Laufe der Zeit verraten fühlt, dann müsse man bei der Analyse tiefer ansetzen, meint der Philosoph, denn eine rasche moralische Verurteilung verkenne, dass es sich beim Hass um ein elementares Gefühl handle, das in all seiner Destruktivität auch produktive Energie freizusetzen wisse und uns deshalb so irritiere. Nicht alle Referentinnen und Referenten teilen diese Ansicht von Konrad Paul Liesmann, wie in der Podcast-Serie von Wissensart noch zu hören sein wird. Dennoch ist der nun folgende Vortrag eine durchdachte Diskussionsgrundlage.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es kurz. Es gibt, sprechen wir vom Hass, nur ein Gegen. Es gibt kein Dafür. Negative Gefühle gibt es viele. Aber nur dem Hass kann man nichts Positives abgewinnen. Während etwa Wut und Zorn in bestimmten Kontexten geradezu die Konturen eines emotionalen Adelsprädikats annehmen können und zumindest das an sich ein negative Gefühl der Angst, etwa als Angst vor der Klimaerwärmung, durchaus salonfähig ist, wirkt der Hass immer schon delegitimiert. Niemandem fiele es ein Gesetz zu fordern, das Wutausbrüche und Zornesfalten, gar Angstzustände verbietet. Den Hass jedoch würden wir, wie die Hassrede, am liebsten unter Strafe stellen. Der Hass ist der einzige Affekt, das einzige Gefühl, das generell und nicht nur situativ als unzulässig gilt.
Deswegen geht es eigentlich nur noch darum, wie man den Hass einzudämmen vermag. Aus welchen Quellen aber speist sich dieser Hass? Der Psychiater Reinhard Haller spricht im Wissensart-Podcast darüber und die Psychoanalytikerin Janet Fischer stellt die konstruktive Aggression dem Hass gegenüber. Was aber ist das Befriedigende, vielleicht sogar Lustvolle für jene, die hassen?
Betrachten wir einmal den Hass an sich. Zwar sind sie in der Ablehnung von Hass alle einig. Doch selten wird gefragt, was Hass eigentlich für ein Gefühl ist, aus welchen Quellen es sich speist, was das aggressive, verletzende, verstörende und zerstörende am Hass ausmacht. Wer hasst eigentlich wen? Wer oder was kann wann zu einem Objekt des Hasses werden? Gibt es plausible Gründe für Hass? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Kritik, Abneigung, Antipathie, Missbilligung? Und Hass. In welchem Verhältnis steht der Hass eigentlich zu anderen starken Affekten, auf die wir nicht verzichten müssen? Neid und Eifersucht, Angst und Demütigung, Machtwünschen und Ohnmachtserfahrungen. Die wirklich peinigende Frage, was das Befriedigende, womöglich sogar Lustvolle am Hass sein kann, wird gerne ausgeblendet. Der Hass richtet sich also aktiv gegen jemanden oder etwas. Das ist entscheidend. Während etwa es der Ekel, auch eines dieser negativen Gefühle, erlaubt, sich einfach die Nase zuzuhalten und indigniert abzuwenden und die Angst sehr oft zu Fluchtreaktionen führen kann, behält der Hassende sein Objekt stets im Visier. Er kann davon nicht ablassen. Anders als Zorn oder Wut verraucht der Hass nicht, wenn wir dem Objekt des Hasses grundlegende Eigenschaften zuschreiben, die für unser Wohlergehen oder in dem Fall eben Nicht-Wohlergehen verantwortlich sind. Der Hass allerdings muss tatsächlich unter einer gewissen Anstrengung deshalb am Leben erhalten werden. Man muss sich, und Spinoza sagt ja extra, die Vorstellung davon, dass ein anderer für mein Unglück verantwortlich ist, man muss diese Vorstellung tatsächlich repetieren. Friedrich Nietzsche, ein großer Verehrer von Spinoza, wusste dies. Er schreibt in Menschliches, allzu Menschliches, der Hass muss gelernt und genährt werden. wenn einer ein tüchtiger Hasser werden will. Sonst wird auch der Keim dazu allmählich absterben. Das ist eine Gefahr, es ist aber auch eine Chance, die darin liegt. Wir müssen nur dem Hass keine Nahrung geben. Das bedeutet aber auch, dass der Hass, anders als wir es oft annehmen, weniger irrational als vielmehr strategisch agiert. Der Hassende bindet sich gleichsam zwanghaft an den Gehassten. Allerdings ohne, dass der Hass, wie etwa bei Feindschaft, unbedingt erwidert werden muss. Der Hass kann unglaublich einseitig sein. Ich hasse jemanden nicht, aber er hasst mich. Auch wenn Sie es nicht gerne hören, auch diese Eigenschaft teilt der Hass mit der Liebe. Ich kann lieben, aber ich werde nicht wieder geliebt. Eine Erfahrung, die wir nur allzu oft machen. Womöglich fangen wir dann an, den vermeintlich Geliebten zu hassen, weil er nicht zurückliebt. Feinde, die sich ihrer wechselseitigen Feindschaft bewusst sind, können sich mitunter auf Augenhöhe begegnen, können sich als Konkurrenten im Kampf um ein Gut verstehen, sie können sich gewisserweise wechselseitig sogar achten. Wir sagen nicht mehr Feindschaft im alltäglichen Leben, wir sagen dann Konkurrenz oder Wettbewerb. Und natürlich kann man sagen, ich erachte den politischen Wettbewerber, aber ich will ihn trotzdem besiegen bei den nächsten Wahlen. Ich muss ihn nicht hassen, aber er ist schon so eine Art Gegner. Wäre er das ja nicht, dann könnte ich ja bei seiner Partei sein und nicht bei meiner. Im normativ aufgeladenen Begriff, weil wir gestern auch vom Nibelungenlied gesprochen haben, der Ritterlichkeit, war diese Einsicht einer Feindschaft auf Augenhöhe, die sich wechselseitig respektiert, durchaus noch erhalten. Hassende wollen auch gar nicht kämpfen. Hassende wollen beseitigen. Das ist ein Unterschied. Darin finden sie ihre Lust, ihre Genugtuung, ihre Selbstbestätigung. Und auch das ist entscheidend. Wäre es wirklich so, dass Hass uns immer selber unangenehm ist, hätten wir weniger Probleme. Aber im Hass erfahren wir uns selber auch als stark. Oder, wie es der Philosoph Günther Anders in einem denkenswerten Essay über den Hass formuliert hatte, durch den Hass auf den anderen und durch dessen effektive Auslöschung bestätigt man sein eigenes Dasein. Die logische Formel für den Hassenden lautet: Ich bin, weil ich jemanden beseitigt habe. Doch zurück zu Spinoza. Seine Definitionen sind so naheliegend wie desillusionierend. Es handelt sich bei Liebe und Hass im Wesentlichen um ein assoziatives Übertragen. Ob der vermeintlich Geliebte oder Gehasste tatsächlich die Ursache der eigenen Lust oder Unlust ist, spielt für das Aufkommen dieser Affekte überhaupt keine Rolle. Deswegen bringt es auch nichts, einem Hassenden zu sagen, aber der ist ja gar nicht dafür verantwortlich, dass du jetzt arbeitslos geworden bist. Der stellt sich's vor. Die Vorstellung erzeugt diesen Hass. Solches wird es dann vollends prekär, wenn diese Zurechnung einer Vorstellung über die Ursachen, die die Übel in der Welt hervorgebracht haben, auf verschiedene Ebene transportiert und weitergetragen wird. Wenn ich glaube, so schrieb schon Spinoza, dass ein Mensch mir Lust oder Unlust verschafft, werde ich ihn lieben oder hassen. Wenn dieser Mensch signifikanter Träger bestimmter Merkmale ist, werde ich alle Träger dieser Merkmale mitlieben oder mithassen. Oder im Original von Spinoza: Wenn jemand von einem Angehörigen einer anderen Klasse oder Nation mit Lust oder Unlust affiziert worden ist, verbunden mit der Idee dieses Menschen unter dem allgemeinen Namen seiner Klasse oder Nation, also ich sehe in ihm in erster Linie dann eben den Österreicher oder den Ausländer, so wird er nicht nur ihn, sondern alle anderen Angehörigen dieser Klasse oder Nation lieben oder hassen. Schon Spinoza wollte also dieses verstörende Rätsel lösen, warum Menschen imstande sind, offensichtlich gegen jede Vernunft, auch gegen jede Empirie, positive oder negative Gefühle gleich auf ganze Gruppen oder Kollektive zu übertragen. Der Scharfsinn, mit dem Spinoza Liebe und Hass analysierte, erweist sich auch an folgender drastischen, aber letztlich wahrscheinlich leider nicht unrichtigen Behauptung. Wer sich vorstellt, bleib immer noch in dieser Ebene der Vorstellung. Wer sich vorstellt, dass das, was er liebt, zerstört wird, der wird Unlust empfinden. Stellt er sich aber vor, dass es erhalten wird, wird er Lust empfinden. Wer sich vorstellt, dass das, was er hasst, zerstört wird, der wird Lust empfinden. Das heißt, die Frage, ob wir bei dem Gedanken an Zerstörung Lust oder Unlust empfinden, hängt ganz davon ab, was von dieser Zerstörung bedroht ist. Etwas Geliebtes oder etwas Gehasstes. Der SUV-Hasser, der einen zu Schrott gefahrenen SUV sieht, wird natürlich Lust empfinden. Er wird nicht in Tränen ausbrechen über so viel Destruktivität im Straßenverkehr. Und mit Spinoza zumindest könnte man jener Heuchelei entgehen, die suggerieren möchte, sie sei weder zu Hass noch zu Zerstörung imstande. In einem Jahr, in dem mitten in Europa ein Krieg begonnen wurde, den sich niemand hatte vorstellen wollen, erweisen diese Gedanken ihre tragische Hellsichtigkeit. Das elementare Gefühl des Hasses ist nicht isoliert von unseren Wartungen, von unseren Vorstellungen, von unseren Ideen zu betrachten. Alles wäre ja womöglich tatsächlich halb so schlimm, wenn die Artikulation von Hassgefühlen und die Verfolgung mitunter Vernichtung von Hassobjekten nur eine schwere, mühselige, anstrengende, unangenehme, peinliche und peinigende Aufgabe wären. Anders als zum Beispiel der Ekel kann aber offensichtlich, trauen wir Spinoza, der Hass durchaus als lustvoll erlebt werden. Und zwar nicht nur dann, ich gehe noch einen Schritt weiter, um Sie auch noch weiter zu desillusionieren, und zwar nicht nur dann, wenn es dem Hassenden gelingt, das wirkliche oder vermeintliche Objekt seines Hasses zu beseitigen. Es liegt womöglich, nur eine kleine These, eine gewisse Lust in der Aktivität des Hassens an sich. Es gibt, so unangenehm dies in unseren Ohren klingen mag, das Vergnügen zu hassen. Der scharfzüngige englische Schriftsteller und Kunstkritiker William Hazlitt, Autor des 19. Jahrhunderts, hat einem seiner brillanten Essays, erschienen 1826, genau diesen provokanten Titel gegeben: Über das Vergnügen zu hassen. Diesem unbestechlichen Beobachter menschlicher Regungen ging es dabei explizit darum, den Hass durchaus als eine entscheidende Triebfeder unseres Handelns freizulegen. Er schrieb: Die Natur scheint, je tiefer wir sie ergründen, aus Antipathien zu bestehen. Ohne etwas zu hassen, würden wir die eigentliche Triebfeder des Denkens und Handelns einbüßen. Jeder kann jetzt für sich selber überlegen, wie viel Energie er aufwendet, auch gedankliche Energie, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was möchte ich herstellen, was möchte ich machen oder was möchte ich weghaben. Einen Großteil der materiellen und geistigen Ressourcen in letzter Zeit gehen darin, also wie kriegen wir das CO2 wieder weg? Ja, wir hassen es, diese chemische Verbindung, die uns an den Rand des Ruins bringt. Lange vor den modernen Konzeptionen eines Aggressionstriebes erkannte Hazlitt, dass es im menschlichen Geist eine geheime Affinität, ein Verlangen nach dem Bösen gibt, lauter Zitate, und dass der Mensch ein perverses, also durchaus verkehrtes, aber dennoch glückbringendes Vergnügen daran findet, Unheil anzurichten, denn dies ist eine nie versiegende Quelle der Befriedigung. Die Wurzel des Hasses liegt also möglich tatsächlich genau in dem, was Immanuel Kant den Hang des Menschen zum Bösen genannt hatte. Hass ist der emotionale Ausdruck unserer Fähigkeit und unserer Bereitschaft, angesichts von Unheil und Zerstörung, Befriedigung und Lust zu empfinden. Man kann diese Affekte zivilisieren und die rohe Gewalt in sublime Varianten transformieren. Der ursprüngliche negative Impetus bleibt aber wohl nicht nur erhalten. Er affiziert auch andere, so Hazlitt, kulturelle und politische Phänomene. So schreibt er, das Vergnügen zu hassen. Und er affirmiert dieses ja nicht, er stellt es nur fest. Anatomie eines Gefühls. Das Vergnügen zu hassen frisst sich einem giftigen Mineral gleich, zum Beispiel in das Herz einer Religion und verwandelt es in eiternde Milz und blinden Eifer. Sie haben sicher schon von Hasspredigern gehört. Das Vergnügen zu hassen nutzt, und das ist eine unglaublich interessante Formulierung, das Vergnügen zu hassen nutzt den Patriotismus als Vorwand, um andere Länder mit Feuer, Pestilenz, Krieg und Hungersnot zu überziehen. Diese Überlegung ist erstaunlich. Es ist nicht nur so, dass ein vermeintlich hassenswertes Objekt einen Hass auslösen kann, sondern die Lust, die den Akt des Hassens begleitet, lässt den Hass bereiten, nach immer neuen Anlässen für sein destruktives Vergnügen suchen. Wer Freude am Hassen hat, wird heute SUVs und morgen Fahrräder hassen. Jede Weltanschauung, immer noch Hazlitt, kann deshalb in Hass umschlagen. Niemand ist vor dem Hass gefeit, weder im aktiven noch im passiven Sinne. Das Vergnügen, so Hazlitt, und bei manchen muss ich mich jetzt für diese Formulierung dieses Autors des 19. Jahrhunderts entschuldigen, das Vergnügen am Hassen befällt sogar die Moral und lässt von der Tugend, ich zitiere, nichts anderes übrig, als den Ungeist der Kritiksucht und eine engstirnige, eifersüchtige und inquisitorische Wachsamkeit für das Tun und die Beweggründe der anderen. Zitat Ende. Es fällt schwer, hier nicht an die Exzesse der Cancel Culture zu denken, die sich ja selbst einer Wachsamkeit rühmt, die längst, zumindest in manchen sozialen Medien, in bornierte, inquisitorische Kampagnen umgeschlagen ist. Doch Hazlitt geht noch einen Schritt weiter. Dieses Vergnügen zu hassen macht nicht Halt bei den anderen, sondern es geht weiter, überträgt sich auf das eigene Umfeld, auf die eigene Person, auf die sozialen Beziehungen, die wir selbst pflegen. Vielleicht spricht er hier aus Lebenserfahrung, wenn er schreibt, wir hassen mitunter alte Freunde. Wir hassen alte Bücher. Manchmal kann man sich ja die Invektiven gegen alte Bücher, ob die jetzt von Karl May oder anderen Autoren sind, nur durch einen bestimmten Hass, diesen Hass auf alte Bücher erklären. Wir hassen alte Ansichten, natürlich. Wer konservativ ist, denkt, wie man vor 10 Jahren gedacht hat, dann hassen wir es. Alte Ansichten, nicht zeitgemäß. Wie geht's weiter? Zu guter Letzt, so Hazlitt, beginnen wir uns selbst zu hassen. Selbsthass ist ein Thema, auch dieser Tagung. In diesen Sätzen spiegeln sich aktuelle Erscheinungsformen des Hasses ebenso wider wie die Verachtung für das, was sich angeblich überlebt hat. Und dies geht ja bis zum Selbsthass ganzer Generationen und Kulturen, die ihr letztes Vergnügen darin finden, sich für eine Vergangenheit, die sie gar nicht erlebt haben, zu schämen und zu geißeln. Der Hass hat tatsächlich mit dem Bösen zu tun. Keine Frage. Man kann dieses Verhältnis zwischen dem Hass und dem moralisch Verwerflichen allerdings auch noch etwas anders darstellen. Es besteht, schreibt der leider vergessene Philosoph Aurel Kolnay, ein ungarischer Philosoph, der bei Husserl studiert hat, dann nach England emigriert ist, im Jahr 1935 in seinem noch immer lesenswerten Essay Versuch über den Hass. Es besteht, schreibt Aurel Kollnay, eine enge Beziehung zwischen Hassen und für böse halten. Darauf ist schon hingewiesen worden, völlig zu Recht. Damit schillert der Hass plötzlich in ganz anderen Farben. Denn dann ist nicht der Hass böse, ein Laster, Anzeichen eines schlechten Charakters oder einer defizitären Persönlichkeit, die man pädagogisch, psychologisch betreuen müsste. Der Hass ist nicht Ausdruck unserer Lust am Bösen, nicht nur Ausdruck unserer Lust am Bösen, sondern das Objekt des Hassens wird zu einem Bösen erklärt, das die Entstehung und Artikulation dieses so heftigen wie negativen Gefühls legitimiert. Böse ist allerdings natürlich immer nur der Hass der anderen. Der eigene Hass ist gut, denn er richtet sich gegen das Böse. Der Hass als elementares Gefühl kann, traut man dieser Analyse von Aurel Kollnay, auch als emotionaler Indikator für unsere ethischen Werthaltungen begriffen werden. Der Hass kennzeichnet das, was wir für unwert halten, dem wir weder Legitimität noch Existenz zuerkennen wollen. Als Objekte, wenn ich selbst Gegenstand von Hassgefühlen, von Hasspostings, von Hate Speech werde, als Objekte eines Hassgefühls finden wir uns in unserer Integrität, in unserer Personalität, in unseren Persönlichkeitsrechten, in unserem Sein angegriffen. Völlig zu Recht. Da will uns jemand tatsächlich übel. Und wir haben auch das Recht, uns dagegen zu wehren. Schopenhauer würde sagen, mit allen Mitteln. Hassende oder als Hassende nehmen wir jedoch das Recht in Anspruch, das von uns als böse Erkannte in die Schranken zu weisen, zu verfolgen, zu bekämpfen, zum Schweigen zu bringen und, wenn es gar nicht anders geht, zu vernichten. Dieser Hass richtet sich dann natürlich gegen falsche Meinungen, irrende Ideologien, sinistre Personen und Objekte wie den SUV, den wir für den desolaten Zustand der Welt und ihres Klimas verantwortlich machen. Das Fatale am Hass, und das macht die Sache wahrlich nicht einfach, das Fatale am Hass besteht darin, dass unsere Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, also jene Fähigkeit, die wir uns vom Essen, vom Baum der Erkenntnis angeeignet haben, dass diese Fähigkeit untrennbar mit ihm, also dem Hass, verbunden ist. Das brachte Kollnay übrigens zu der aktuellen und prekären Überlegung, dass wohl kein Hass, ich zitiere wieder, jemals glühender und weltbewegender war als der Religionshass. Also nicht der Hass auf Religionen, sondern der Hass, der von Religionen ausgeht. Und dass jeder echte Hass einen Splitter von Religionshass in sich birgt. Wenn wir davon sprechen, dass bestimmte Debatten im Feuilleton oder sonst wo den Charakter von Glaubenskriegen angenommen haben, dann ist dieser Hass nicht mehr weit entfernt. Kollnay bezieht sich dabei natürlich auf die Rigidität, mit der in Religionen oder zumindest in einem bestimmten Typus von Religionen der Kampf des Guten gegen das Böse als Kampf absoluter Gegensätze, als Kampf zwischen Gott und Teufel, als Kampf zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts aufgefasst wird. Wo das Böse absolut ist, zu Kollnay, ist es auch der Hass, der dieses Böse eliminieren will. Wenn es, so Kollnay mit einer wunderbaren Formulierung, ich zitiere, wenn es eine stilvollendete Weltanschauung des Hasses gäbe, dann wäre diese zweifellos der Manichäismus. Also diese auf eine alte Religion zurückgehende Tendenz, die Welt wirklich nur noch in zwei Farben, schwarz und weiß, zu malen. Jenseits der traditionellen Religionen sind in weiterer Folge dann alle Weltanschauungen und Werte gesättigten politischen Ideologien dafür anfällig, mit denen, wieder die Worte von Aurel Kollnay, 1935, die Welt in den Verband jener Bösen dort und dieser Guten da, zu welchem man natürlich selbst gehört, zerfällt. Meine Damen und Herren, der Genuss des Apfels vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hat den Hass mit sich gebracht. Zu wissen, wo das Böse lauert und es nicht zu hassen, ist kaum möglich. Dem Hass, wenn wir das tatsächlich wollten, dem Hass könnten wir allenfalls entgehen, wenn wir unsere moralischen Überzeugungen immer wieder in Frage stellten. Je überzeugter davon ich bin, dass ich weiß, was das Gute ist, desto anfälliger bin ich für den Hass. Wer allerdings ist dazu, eben diese Überzeugungen in Frage zu stellen, bereit, in einer Zeit, in der es ja darum geht, sofort Position zu beziehen, sofort zu bekunden, dass man auf der richtigen Seite steht. Frei von Hass wäre vielleicht der moralisch Indifferente. Das sagt, ich weiß nicht, ob die Welt wirklich so einfach ist. Ich weiß nicht, das, was wir für gut halten, wirklich das Gute ist. Ich weiß nicht, ob das, was ich für das Gute halte, tatsächlich das Gute ist. Solch ein moralisch Indifferenter ist aktuell aber eher selbst zu einem Hassobjekt geworden. Was? Du weigerst dich, Position zu beziehen? Was? Du weigerst dich zu entscheiden? Sag doch, auf welcher Seite du stehst. Den Hass zu neutralisieren, und das ist auch mir, oder wäre auch mir ein großes Anliegen, den Hass zu neutralisieren, könnte nur gelingen, wenn uns klar wird, wie tief wir in dieses Gefühl gerade dann verstrickt sind, wenn wir uns frei davon wähnen. Ich danke Ihnen.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann zum Auftakt des 25. Philosophikum Lech über den Hass und die Anatomie dieses elementaren Gefühls. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.